Heute bei «Apropos» die FPÖ und die Macht.
Die FPÖ wird stärkste Kraft in Österreich. Die Rechtspopulisten mit Spitzenkandidat Kickl gewinnen vor der konservativen ÖVP von Kanzler Nehammer.
Österreich steht, so wie es gerade aussieht, vor einem deutlichen Rechtsruck.
In Österreich hat die rechtsextreme FPÖ unter Herbert Kickl den Auftrag bekommen, eine Regierung zu bilden. Die FPÖ war nicht zum ersten Mal an der Regierung beteiligt. Aber sie war zum ersten Mal ganz oben. Was bedeutet das? Für Österreich? Für Europa? Das fragen wir heute Verena Meier, die für die Süddeutsche Zeitung und der Tagesanzeiger über Österreich schreibt. Ich heiße Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Hallo Verena.
Hallo nach Zürich.
Dieser Sieg ist historisch für die FPÖ, erstmals stärkste Kraft, seit die rechtspopulistische Partei besteht. Ausgrenzung, Abschiebung, Asylstopp, die Themen kamen an.
Österreich hat ein neues Parlament gewählt und es hat eine klare Gewinnerin gegeben, die FPÖ unter Herbert Kickl an ihrer Spitze.
Wir haben immer gesagt, wir sind bereit, auch eine Regierung zu führen. Wir sind bereit, diese Veränderung Seite an Seite mit der Bevölkerung auch voranzutreiben in Österreich. Und eigentlich müssten wir jetzt dann die anderen Herrschaften der anderen Parteien fragen, wie sie es mit der Demokratie haben.
Verena, wer ist der Herbert Kickl?
Herbert Kickl ist schon sehr lange in der Politik. Er hat allerdings sehr lange im Hintergrund gearbeitet. Kurz zu seiner Biografie. Er kommt aus einer Arbeiterfamilie in Kärnten und hat dann sehr lange für Jörg Haider gearbeitet, der wahrscheinlich in der Schweiz auch ein Begriff ist. Jörg Haider war so etwas wie der Erfinder des europäischen Rechtspopulismus. Der kam in den 90er Jahren in die Politik, wo er sich gegen die etablierten Parteien stellte, die damals ja sehr mächtig waren und sich als Anwalt der kleinen Leute inszenierte. Und dieser Haider hat immer wieder mit sehr rechtem Gedankengut von sich reden gemacht und dabei auch immer sehr pointierte, zugespitzte, manchmal auch antisemitische Sprüche geklopft. Und viele dieser Sprüche hat Herbert Kickl für ihn geschrieben. Der war so etwas wie ein intellektuelles Mastermind der Partei. Hat dann später für Heinz-Christian Strache gearbeitet, der auch FPÖ-Chef war und erfolgreiche Kampagnen organisiert hat. Und dann gab es noch die Regierung 2017 unter Sebastian Kurz und da wurde Kickl dann Innenminister. Und in dieser Zeit sind ein paar Dinge passiert, über die wir vielleicht später noch sprechen können.
Das heisst, man kann sagen, der Kickl tut die FPÖ schon lange prägen.
Das kann man auf jeden Fall sagen, aber er war, wie gesagt, eher im Hintergrund, weil er jetzt sozusagen von seiner Persönlichkeit her in einer Partei, die oft so ein Jugendideal hat und da so fesche Burschen, sage ich es mal salopp, oft vorne stehen hat, jetzt nicht so eigentlich dazu passt. Und deswegen, er ist ein sehr ruhiger, intellektueller Typ und hat daher eher dann im Hintergrund wirklich intellektuell quasi Programme entworfen und rhetorisch hat er das Profil der Partei geprägt.
An die Öffentlichkeit treten, so richtig, ist im letzten September bei den Wahlen, wo er die FPÖ in die Wahlen geführt hat und ziemlich deutlich gewonnen hat. Was waren die Gründe für den deutlichen Sieg der FPÖ?
Also die FPÖ ist ja schon lange sehr erfolgreich in Österreich, also eigentlich seit den 90er Jahren und das hat er eigentlich nur weitergeführt. Dass die FPÖ jetzt wirklich zum ersten Mal stärkste Partei wurde. Das hat sicher damit zu tun, in welchem Zustand die Welt gerade ist mit den Krisen und Kriegen rundherum. Also da war zum Beispiel die Corona-Pandemie. Da hat sich Kickl immer zum Beispiel als Vertreter der Maßnahmengegner positioniert und sich immer gegen den Regierungskurs gestellt. Und damit konnte er viel Popularität gewinnen. Denn man muss sagen, in Österreich waren die Maßnahmen nicht nur sehr streng, sie waren teilweise auch nicht wirklich durchdacht. Also da wurde phasenweise eine Impfpflicht sollte eingeführt werden, was juristisch irgendwie gar nicht möglich gewesen wäre. Und da konnte er natürlich dann viele Leute gewinnen, als er sich da sehr dezidiert dagegen gestellt hat. Und er hat dabei auch Leute abgeholt, die sozusagen gar nicht zum Kernklientel einer rechten Partei gehört, nämlich eher linksorientierte Menschen, vielleicht auch so ein bisschen, ja, Ökos, würde man sagen, die jetzt zum Beispiel die Schulmedizin kritisch sehen oder solche Dinge. Also die sind dann während der Pandemie auch quasi da zu ihm gelaufen. Und der dritte Punkt ist sicher auch ein wichtiger seit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine. Gibt es einfach viele Leute, die Friedensverhandlungen mit Russland wollen. Das ist im populistischen Bereich einfach eine oft gestellte Forderung. Da ist er auch dafür. Und auch damit hat er viele Leute gewonnen. Also das kann man ein bisschen mit Sarah Wagenknecht in Deutschland vergleichen, die auch auf diesem Ticket sehr viele Wählerstimmen gewinnt.
Laut Hochrechnung unserer Kollegen vom ORF legt die FPÖ deutlich zu und kommt auf 29,2%. Knapp vor der ÖVP von Bundeskanzler Nehammer mit 26,3%.
Die Sozialdemokraten. Die FPÖ war die stärkste Partei am Schluss bei diesen Wahlen. Und trotzdem haben dann die anderen Parteien mit aller Macht versucht, dass die FPÖ nicht in die Regierung kommt. Wie haben sie das versucht?
Also es sind nach der Wahl, es sind erst einmal die zweitstärkste Partei angetreten, die ÖVP, das ist die Österreichische Volkspartei, eine konservative Partei. Und die hat zusammen versucht mit der SPÖ, das ist die Sozialdemokratische Partei, und einer sehr kleinen liberalen Partei, die heißt NEOS, die gibt's auch noch nicht sehr lange. Diese drei haben versucht, eine Dreierkonstellation zu bilden.
Es war nicht das erste Mal gesehen, wo die FPÖ bei der Regierung mitgemacht hat. Warum haben die drei nicht wählen, dass der Kickl und seine Partei darf mitmachen bei der Regierung?
Also Kickl hat die Partei halt wirklich noch weiter nach rechts gerückt, als sie ohnehin schon war, und auch teilweise für wirklich extreme Standpunkte geöffnet, die einfach nicht sehr salonfähig sind. Also er hat zum Beispiel Berührungspunkte mit den rechtsextremen Identitären. Er hat während der Corona-Pandemie dann Verschwörungsideologien teilweise verbreitet. Dazu kommt, dass er von vielen auch als Sicherheitsrisiko gesehen wird. Da kommen wir jetzt zurück zu dem, was ich vorher gesagt habe, zu seiner Zeit als Innenminister in einer Koalition unter Sebastian Kurz ab 2017. Da war er als Innenminister auch für den österreichischen Verfassungsschutz zuständig. Und aus diesem Verfassungsschutz sind damals offenbar Informationen nach Russland abgeflossen.
Die ÖVP und die Grünen warfen der FPÖ und dem ehemaligen Innenminister Herbert Kickl die mutwillige Zerschlagung des Staatsschutzes und enge Verbindungen zu Russland vor.
Also das hat in Europa natürlich, wie soll man sagen, große Befremdung verursacht, dass da aus dem kleinen Österreich möglicherweise es da undichte Stellen gibt und eine gewisse Nähe zu Russland. Also deswegen war man da sehr vorsichtig. Und dann kommt noch dazu, er ist russlandfreundlich, setzt sich für Friedensverhandlungen mit Putin ein. Und sein großes Vorbild ist Viktor Orban, der Ungarn zu einer illiberalen Demokratie umgebaut hat, mit allem, was das für die Demokratie, die Verfassung, die Institutionen bedeutet. Und das sind natürlich alles Punkte, die für Parteien der Mitte nicht tragbar sind.
Stattdessen hat es eine Art Austro-Ampel gegeben mit der SPÖ, der ÖVP und eben den NEOS. Das sind aber von Anfang an geharrt, die Verhandlungen. Warum genau?
Ja, also bei Koalitionen aus mehreren Parteien ist es ja erstmal immer gut, wenn man Geld hat, ne? Also mit dem man ideologische Gräben vielleicht so ein bisschen betten kann. Und das gab's schon mal nicht in Österreich. Im Gegenteil, es muss sehr gespart werden. In Österreich hat sich eine hohe Staatsverschuldung aufgetürmt. Die ist so hoch, dass sogar ein EU-Defizitverfahren droht. Es muss also wirklich hart gespart werden, aber das in Zeiten einer Wirtschaftskrise und sehr hoher Energiepreise, Teuerung, all die Probleme, die wir alle gerade haben. Und dabei klafften die Vorstellungen zwischen den einzelnen Parteien natürlich sehr auseinander. Also wir haben eine konservative Partei, wir haben eine sozialdemokratische Partei und wir haben eine liberale bis neoliberale Partei. Also da wollen die einen Steuern senken, die anderen wollen Steuern für Reiche und für die Dritten ist dann beides inakzeptabel. Also das war wirklich sehr schwierig.
Abbruch hat den Verhandlungen die NEOS. Und dann hat es einen kurzen Moment gegeben, wo die SPÖ und die ÖVP versucht haben, eine grosse Koalition zu machen, was sie ja schon ein paar Mal versucht haben. Hat aber auch nicht geklappt, oder?
Das hat auch nicht geklappt. Also das hat dann schon die Leute gewundert, weil diese Parteien kennen sich eigentlich sehr lange. Wirklich über Jahrzehnte gab es große Koalitionen in Österreich. Und aber es liegt ein bisschen daran, dass beide Parteien wirklich sehr unterschiedlich sich positioniert haben. Also die Sozialdemokraten sind sehr nach links gerückt in den letzten Jahren und die ÖVP fährt einen sehr konservativen, wirtschaftsfreundlichen Kurs. Also da gab es irgendwie kein Terrain in der Mitte, auf dem man sozusagen zusammenkam.
Die Folge davon war, dass der Kanzler, der Karl Nehammer, aufgegeben hat. Alles ist quasi in die Hose. Seine Partei, die ÖVP, die hat immer gesagt, es wird ganz sicher keine Koalition mit der FPÖ geben. Dort hat man dann die Meinung relativ schnell geändert.
Bei diesen Gesprächen hat sich das Bild ergeben, dass die Stimmen innerhalb der Volkspartei, die eine Zusammenarbeit mit einer FPÖ unter Herbert Kickl ausschließen, deutlich leiser geworden sind. Das wiederum bedeutet, dass sich möglicherweise ein neuer Weg auftut, der so davor nicht existierte.
Wie ist zu deinem Meinungsumschwung gekommen?
Ja, das war wirklich eine sehr, wie soll man sagen, steile Kehrtwende. Denn man muss wissen, dass die ÖVP im Wesentlichen ihren Wahlkampf darauf ausgelegt hat, Kickl zu verhindern. Also das war der Claim der ÖVP, bitte wählen Sie uns, ÖVP, um einen Kanzler Kickl zu verhindern. Und ich glaube, das war gestern in den sozialen Medien, da hat ein Journalist so ein ÖVP-Wahlkampf-Gimmick gepostet, das ist eine Packung Taschentücher und auf die ist gedruckt, Sie werden viele davon brauchen, wenn Kickl Kanzler wird. Also das war so der Ton, der da angeschlagen wurde von Seiten der ÖVP. Und nun sagt diese Partei im Wesentlichen, ja, die Situation hat sich geändert und man müsse nun Verantwortung übernehmen und deswegen als Juniorpartner in eine Koalition mit Herbert Kickl gehen.
Also schon recht opportunistisch, kann man sagen.
Naja, das werden wahrscheinlich eines Tages Historiker klären müssen. Aber was jetzt schon feststeht, es gibt in der ÖVP einfach wirklich einen starken Flügel, der das gut findet. Also der mit der FPÖ, auch wie sie jetzt ist, koalieren möchte. Und die haben offenbar auch kein Problem damit, quasi die Rolle zu switchen von der Kanzlerpartei zum Juniorpartner.
Dass der Herbert Kickl überhaupt die Regierung bilden kann, für das musste er Anfang Woche zum Bundespräsidenten gehen, zum Alexander Van der Bellen. Der Van der Bellen musste ihm den Auftrag geben für die Regierungsbildung. Und bisher hat er sich immer extrem standhaft geweigert, den Auftrag der FPÖ zu geben, bis an diesem Montag.
Bundespräsident Van der Bellen hat am Mittag mit FPÖ-Chef Kickl gesprochen und ihn mit der Bildung einer Regierung beauftragt. Gespräche über eine Koalition der Mitteparteien waren vergangene Woche gescheitert. Inzwischen zeigt sich die konservative ÖVP offen für eine Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten der FPÖ.
Warum hat er seine Meinung geändert?
Im Grunde konnte der Bundespräsident gar nicht anders, denn alle Parteien haben ihm nach der Wahl eigentlich signalisiert, nicht mit der FPÖ koalieren zu wollen. Also Kickl hätte im Herbst nach der Wahl selbst als Wahlsieger niemanden gefunden, der das mit ihm durchgezogen hätte. Und deswegen blieb dem Bundespräsidenten eigentlich nicht viel übrig, als jetzt dem amtierenden oder noch amtierenden Kanzler Nehammer diesen Auftrag zu geben, ein Dreierbündnis zu versuchen.
Herr Kickl traut sich zu, im Rahmen von Regierungsverhandlungen tragfähige Lösungen zu finden und er will diese Verantwortung. Ich habe ihn das explizit gefragt. Ich habe ihn daher beauftragt, dass er Gespräche mit der ÖVP zur Bildung einer Bundesregierung aufnimmt.
Jetzt also der Herbert Kickl, der Volkskanzler, so wie er sich genannt hat, während dem Wahlkampf. Was ist von ihm zu erwarten jetzt, in der nächsten Woche?
Also er wird natürlich versuchen, seine Themen, seine FPÖ-Kernthemen durchzusetzen. Also das sind die Klassiker. Das kennt man ja auch ein bisschen von der Schweizer SVP, also sehr gesellschaftlich sehr konservativ, wirtschaftspolitisch eher liberal. Dann natürlich eine migrationsfeindliche Politik. Aber was auch Leuten Bauchweh macht, das ist eben, das habe ich auch schon angesprochen, sein Vorbild Viktor Orban. der ja wirklich in seiner Regierungszeit quasi den Staat mehr oder weniger umgebaut hat. Der hat die Freiheitsrechte beschnitten, die Justiz, die Institutionen sind mit Gefolgsleuten besetzt. Das Wahlsystem ist mittlerweile auf ihn zugeschnitten. Und das ist natürlich auch eine Befürchtung, dass Kickl versuchen könnte, die österreichische Demokratie auf die eine oder andere Art auszuhöhlen.
Kann er denn das als Kanzler? Sind seine Kompetenzen so gross in Österreich?
Naja, solche Dinge gehen natürlich nicht von einem Tag auf den anderen, aber natürlich kann man an allen möglichen Hebeln drehen und wenden und Institutionen aushöhlen. Also ich glaube, da wäre Österreich nicht das erste Land, wo man das gesehen hat, dass das möglich wäre.
Das ist wirklich gegen innenpolitisch. Was bedeutet der Kickl gegen aussen für Europa? Er ist sehr EU-kritisch, er ist eben sehr russlandfreundlich. Was würde die Kanzlerschaft Kickl für den Kontinent bedeuten?
Ja, also in der EU gibt es jetzt mit Kickl natürlich eine sehr EU-kritische Stimme mehr. Also er hat ja wirklich immer sehr gegen die EU gewettert, hat auch immer wieder gesagt, also ein Ausstieg Österreichs aus der EU, das ist nicht für alle Zeit undenkbar. Also ich bin jetzt keine EU-Expertin, aber es ist natürlich in gewisser Weise davon auszugehen, dass er mit Orbán zum Beispiel versuchen könnte, da auch Sand ins Getriebe zu streuen, etwa wenn es jetzt um Hilfen für die Ukraine geht, die Kickl ja auch nicht so gut findet.
Es ist nicht das erste Mal, dass die FPÖ bei der Regierung dabei ist. In den ersten paar Versuchen kann man sagen, dass sie nicht so wirklich gut reüssiert haben. Was traust du jetzt dieser Partei zu, wenn sie zum ersten Mal ganz klar in der Macht steht, wenn sie die Anführerin ist von dieser neuen Regierung? Kann die das?
Also das mag auf Bundesebene stimmen, denn da gab es wirklich immer, wenn die FPÖ an einer Regierung beteiligt war, diverse Skandale. Das fing schon zu Haiders Zeiten in den 90ern, Anfang der Nullerjahre an. Also da gab es wirklich die bizarrsten Korruptionsskandale. Später dann, ich weiß nicht, die Älteren von uns erinnern sich noch, unter Sebastian Kurz, als die FPÖ beteiligt war, stolperte Heinz-Christian Strache über das sogenannte Ibiza-Video, wo er da mit einer angeblichen Oligarchennichte saß und mehr oder weniger das Land aufteilte. Aber auf Länderebene, also in den österreichischen Bundesländern, da arbeiten ÖVP und FPÖ schon seit vielen Jahren in eigentlich relativ soliden Koalitionen zusammen. Also deswegen kann man nicht sagen, dass die nicht kompetent sind. Es können auch Populisten lernen zu regieren. Und das hat man zum Beispiel in den Ländern gesehen, dass das durchaus auch funktioniert.
Es gibt aktuelle Umfragen, die zeigen, wenn sie jetzt für die Neuwahlen gehen in Österreich, würde die FPÖ noch deutlicher gewinnen. Kann man zusammengefasst sagen, dass Österreich jetzt die Regierung bekommt, die sie eigentlich schon lange will?
Naja, gut. Also ich weiß nicht, ob eine 29%-Partei jetzt so wirklich den Mehrheitswillen repräsentiert. Also deswegen wurde ja auch diese Art Ampel versucht, weil man gesagt hat, die Mitteparteien sollen sich zusammentun und so viele Leute wie möglich abholen. Also was vor allem jetzt klar wird, ist, dass diese Mitteparteien sehr versagt haben. Also die haben es nicht geschafft, über die Lager hinweg einen Kompromiss zu finden. Und das ist, glaube ich, das, was an der Situation gerade eigentlich am bedenklichsten ist, dass es offenbar nicht mehr möglich ist, tragfähige Kompromisse in der Politik einzugehen. Also das ist in der Schweiz vielleicht anders. Da hat man das über Jahrhunderte geübt und gelernt. Aber selbst in Österreich, wo immer SPÖ und ÖVP miteinander koaliert haben, ist das nicht mehr Gesetz, dass diese beiden Parteien sich einigen können.
Du hast gesagt, es ist am Schluss eine grosse, aber es ist immer noch eine Minderheit, die die FPÖ wählt. Wie reagieren denn all die Leute, die eben diese Partei nicht gewählt haben, auf die Entwicklungen, die jetzt in Österreich passieren?
Also das wird ganz interessant jetzt zu beobachten in den nächsten Tagen. Also es gibt natürlich jetzt auch schon die Zivilgesellschaft, die sich formiert.
Dutzende Polizeifahrzeuge, hunderte Demonstranten. Wenn das die Kulisse ist für einen eigentlich rein formalen Akt, dann ist es keine normale Regierungsbildung.
Es sind Demonstrationen angekündigt, also das wird natürlich nicht widerspruchslos hingenommen. Also da wird man in den nächsten Tagen sicher einiges beobachten können. Aber was man, glaube ich, auch noch sagen muss, es ist ja noch gar nicht sicher, ob die diese beiden Parteien überhaupt eine Regierung zustande bringen. Also die Probleme sind ja nicht kleiner geworden, an denen die Koalitionsverhandlungen zu diesem Dreierbündnis gescheitert sind. Also das ist auch, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, dass ja die ÖVP und die FPÖ so diametral auseinanderliegen in ganz wichtigen Punkten, also zum Beispiel was Außen- und Sicherheitspolitik betrifft. Also das könnte ja unterschiedlicher nicht sein, oder was die EU betrifft. Die ÖVP ist eine ganz europafreundliche Partei in ihrer Geschichte immer gewesen. Die FPÖ ist EU-feindlich. Also wie diese Parteien da irgendwie zusammenkommen wollen, also da kann ich, glaube ich, auf ganz österreichisch nur sagen, da schauen wir mal.
Also, dann schauen wir einmal. Danke vielmals, Verena, für das Gespräch.
Ich danke dir.
Das war sie, unsere aktuelle Folge von «Apropos». Das mal zu den politischen Entwicklungen in Österreich. Ich habe geschwätzt mit Verena Meyer, die für die Süddeutsche und für den Tagesanzeiger über Österreich schreibt. Diese Folge von «Apropos» hat Sarah Spreiter produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.